mit Licht. Jesus, ich danke dir einfach, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, um die Botschaft, die auf deinem Herzen ist, weiterzugeben, dass ich sie weitergeben kann. Danke, dass du mir hilfst, dass du uns Konzentration schenkst. Ich brauche dich, Heiliger Geist, dass du meine Lippen salbst und dass die richtigen Worte dabei rauskommen. Du bist da. Amen. Amen. So, was fällt euch spontan ein, wenn ihr das Licht da seht? Worüber könnte heute meine Predigt sein? Erster Advent, okay. Ja, ja. Romantik und Dunkelheit, okay. Katholische Kirche, okay. Dafür müsste die Kerze aber größer sein. Aber guck mal, da, ja, dieses, genau, Alpha und Omega ist da drauf, ne? Genau, genau. Der Daniel wird das lieben. Alpha und Omega, ne? Das sind ja die Afrikaner immer, ne? Und beten auch, ne? Alpha und Omega. Genau. Ist ein Geschenk von der Mutter meiner Schwiegertochter. Genau, also, und die hat das in der Kirche geschenkt bekommen, hat gedacht, das ist was für die Birgit. Gott möchte, dass wir nicht nur ein Hörer der Predigten sind, sondern dass wir Taten folgen lassen. Und heute geht es um, dass wir Täter werden. Menschen, die in christlich geprägten Elternhäusern aufgewachsen sind, haben schon unglaublich viel aus der Bibel gehört. In der Sonntagsschule, in der Jungschar, im Bibelunterricht, in Gottesdiensten, in Seminaren, auf Konferenzen. Aber das Problem ist, wir handeln dann nicht immer danach. Im Gegenteil, wir haben uns oft an ein Leben in Zweigleisigkeit gewöhnt. Das eine ist die Theorie und ob das praktisch wird, man weiß es nicht. Diese Bibelarbeit möchte Anstöße geben, damit Worte vom Kopf ins Herz wandern. Auch Jesus hatte dieses Anliegen, darum hat er oft Bilder und Vergleiche aus dem alltäglichen Leben aufgegriffen. Gleichnisse vermitteln auf leicht verstehbare Weise, was die Botschaft Gottes an den Menschen ist. Das Gleichnis von der Lampe eignet sich sehr gut, um diese geistliche Wahrheit zu vermitteln. Gleichnisse haben immer drei Seiten. Das eine ist die Sachseite, dann gibt es eine Bildseite, wir übertragen das auf irgendwas. Und dann wird das miteinander verglichen. Wie kann das funktionieren? Ich hätte euch gerne eine Original-Öllampe mitgebracht, wie damals die Juden hatten. Hatte ich nicht. Ich habe dann bei Instagram mal geguckt, selber eine Öllampe zu basteln. Ich habe hier eine Öllampe selber gebastelt. Das ist Öl. Gestern hat sie nicht gebrannt. Heute Morgen hat sie gebrannt. Mal gucken, ob sie jetzt brennt. Sie verlässt mich. Doch, 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 da ist sie. Da ist sie. Wow, sie schafft es. Damals war es üblich, mit ihr einen Raum zu erhellen. Man stellte sie auf ein Lampengestell an geeigneter Stelle. Das Beispiel ist aus dem alltäglichen Leben gegriffen und für jeden verständlich. In diesem Bild soll eine Botschaft vermittelt werden. Was wäre, wenn man eine Öllampe mit offener Flamme unter einen Krug stellt? Das hier ist jetzt mal mein Krug. Was passiert? Eigentlich wäre das nicht sichtbar. Wenn der Sauerstoff da drin jetzt gleich verbrannt ist, geht die Kerze aus, richtig?
Ja.
Ganz genau. So, und Scheffel und Eimer, der Eimer ist ja nicht durchsichtig, dann würde man noch nicht mal irgendwas sehen, okay? So. Wir stellen aber mal unser Licht jetzt auf das Gestell, so. Oder wir könnten mal versuchen, das unter ein Bett zu stellen. Das Bett würde abfackeln, richtig? Das werden wir jetzt hier nicht üben. Ich werde es auch nicht unter einen Stuhl stellen. Sofort entstehen Bilder im Kopf des Zuhörers und wir bewerten. An beiden Plätzen ist die Lampe nutzlos. Also unter dem Eimer ist sie nutzlos und unterm Bett auch. Der Schein des Lichts geht verloren, die Flamme erlischt nach kurzer Zeit. Und wer eine Öllampe unter das Bett stellt, ist ein Brandstifter. Ganz einfach. Was macht meine Technik denn jetzt hier? Ja, die Häuser können wir nicht anstecken, das funktioniert nicht. Keiner wird, so wie in Markus 4 beschrieben, der Stefan guckt gleich mal, ob er uns den Bibelvers mal aufruft, der müsste als nächstes sein, den Lichtschein der Lampe unter einen Eimer stellen. Niemand. Das ist nicht sinnvoll und das würde auch überhaupt nichts bringen. Genau, ist schon auf. Muss nur rüberschieben. Genau. Das wäre so eine Öllampe, wie man sie damals benutzt hat. Wir lesen mal zusammen den Text aus Markus 4, 21 bis 25. Holt man denn eine Lampe, um sie unter einen Kübel zu stellen oder unters Bett? Natürlich nicht. Man stellt sie auf einen passenden Ständer. Denn es bleibt nichts verdeckt, alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Und weiter sagt er, passt auf, was ihr jetzt hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugeteilt werden und ihr werdet noch mehr bekommen. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Es geht also um den Zweck einer Lampe. Sie soll einen Raum erhellen. Wenn ich etwas verloren habe in einem Raum, würde ich dann eine Sonnenbrille aufsetzen? Muss ich Licht anmachen und muss suchen? Würde ich die Rollladen unten lassen oder nach oben ziehen? Nach oben ziehen, damit Licht reinkommt. Mehr als das Licht, nämlich das Sonnenlicht. Wisst ihr, dass Jesus zu diesem Gleichnis keine Auslegung gegeben hat? Keine. Wir haben überall gesucht und es wurde bestätigt. Dann findet man häufig eine gedankliche Verbindung im Kontext. Kontext ist immer das, was vorher und was nachher steht. Und im Gleichnis zuvor wird über das Samenkorn gesprochen. Das wird mit dem Wort Gottes verglichen. Das können wir fortsetzen. Wer oder was könnte mit der Lampe gemeint sein? Mit der Lampe könnte das Wort Gottes gemeint sein. Das Wort Gottes darf nicht in meinen Alltag hineinleuchten, wenn ich es unter den Scheffel stelle. Wenn ich es unter den Eimer stelle, wird das Wort Gottes nichts ausrichten können. Okay? Ich höre es sonntags, aber in der Familie und im Beruf und im Bekanntenkreis klammere ich das Wort Gottes aus. Oder aber ich sage, was ich in der Bibel lese, das gilt nicht für mich, das ist immer für andere. Und wenn ich die Kerze unter das Bett stelle, dann ist mein Denken, wozu brauche ich Licht? Wozu brauche ich die Erkenntnis durch das Wort Gottes? Ich bin doch okay, so wie ich bin. Was sagst du, Martin? Genau, ohne Feuer unterm Hintern. Eine Lampe gehört auf das Lampengestell. Wie könnte das mit dieser Aussage gemeint sein? Ich will Gottes Wort hören. Gott darf in alle Ecken meines Lebens hineinleuchten und hineinsprechen. Sein Reden zu mir soll in meinem Leben Priorität haben, so wie das Licht auf dem Lampengestell in allen Ecken des Raumes leuchtet. Es soll mich zu der Erkenntnis führen, wie Gott mein Leben sieht. Ohne sein Licht kann ich mich nicht wirklich erkennen, wie ich bin, und wo ich Veränderungen nötig habe. Stefan, im Psalm 139, Vers 23 steht, Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Die Anmerkungen zu den Versen 22 bis 25 passen super hinein in diese Hauptaussage. Genau das ist der Fall, diese Technik. Genau das ist der Fall, wenn wir auf Gottes Wort in unser Leben hineinwirken lassen. Verborgenes und Geheimes wird offenbar werden. Das steht in Vers 22. Gott deckt Verborgenes auf. Zum Beispiel die verborgenen Sünden im Leben Davids. Die Geschichte kennt ihr? Was David für eine Sünde begangen hat? Ehebruch. Und was noch? Mord. Uriah hat er umgebracht, zumindest einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, stellt ihn in die erste Reihe. Wenn wir zulassen, dass Gott zu uns redet, wird er uns auf die Baustellen in unserem Leben aufmerksam machen. In Vers 23 steht dann, dass wir soll richtig hinhören. Wir sind in der Lage zu hören. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir es richtig verstehen. Jesus wünscht sich von uns, dass wir richtig hinhören. So kommt es nicht darauf an, wie viele Predigten man hört oder wie viele Kapitel man in der Bibel liest. Der entscheidende Punkt ist, wie man sich innerlich für das öffnet, was man akustisch aufnimmt. In Hebräer 4, Vers 2 bringt unser Problem auf den Punkt. Ich glaube, das habe ich nicht, Stefan. Habe ich? Hebräer 4, Vers 2. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. In Vers 24 und 25, da geht es um die Verantwortung für die gegebene Erkenntnis. Die Wirkung von Gottes Wort ist vergleichbar mit der des Lichts in meinem Zimmer. Gottes Reden erhellt unser Denken. Das menschliche Problem ist nämlich, dass wir einen verfinsterten Verstand haben, laut Epheser 4, Vers 18. Also unser Verstand ist verfinstert, vernebelt, ist nicht immer so glasklar und lässt uns oft die Dinge nicht richtig verstehen. Das Wort Gottes aber bewirkt Erkenntnis, Einsicht und Durchblick. Das steht in im 2. Timotheus 3, Vers 16. Und jetzt versuchen wir mal ganz praktisch zu werden, was das Wort Gottes in unserem Leben machen kann. In meinem persönlichen Leben kann es zum Beispiel sein, ich habe Schwierigkeiten im Einhalten von Stillezeit. Ich nutze einfach nicht die Möglichkeiten, mir eine Auszeit zu nehmen. Dann kann ich mich mit einem Freund verabreden und wir lesen oder beten gemeinsam. Das sagt die Bibel. Das können wir machen. Wenn wir Freunde haben, die nicht gut für uns sind, sagt die Bibel, trennt euch davon. Martin hat aus seinem Leben einiges erzählt, wie Freunde ihn oft abgehalten haben. Genau. So. Zum Thema Elternhaus. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die Stress mit ihren Eltern haben, die austicken, wo die Hormone verrückt spielen. Und dann sagt die Bibel und gibt uns Tipps, wie wir ruhig bleiben können und keine frechen Antworten geben müssen. Oder auch, wenn wir älter sind und wir unsere Eltern achten und ehren sollen, da gibt uns die Bibel Anweisungen, wie wir unsere Eltern achten und ehren können. Findet sich alles. Okay? Für Menschen, die im Beruf stehen und vor schwierigen Situationen sind. Sie können, und das habe ich auch mal gemacht, ein Wort Gottes finden, was mir geholfen hat, als ich eine sehr stressige Zeit im Job hatte. Martin hat euch ja davon erzählt, wenn er nach Krai zum Rathaus geflogen ist als Adler, welcher Bibelvers ihm geholfen hat. Ich hatte eine Zeit lang einen Chef, der sehr cholerisch war. Der hat immer seine Akten und Ordner durch die Gegend geschmissen, wenn er zornig war. Und Mitarbeiter standen zitternd vor ihm, weil sie nicht wussten, was gleich kommt. Und mir hat damals ein Bibelvers aus Jesaja 45 geholfen. Da sagt die Bibel: Ich selbst gehe vor dir her und ich ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkeln versteckt sind. Mir hat das damals geholfen. Ich habe das auf einen kleinen Zettel geschrieben und bin dann auf die Toilette gegangen. WC heißt auch Worship Center. Ihr wisst das, ne? Genau. Da Worship Center, Lobpreis Center. Worship, Lobpreisen. WC, genau. Wenn man aufs WC geht, dann kann man kurz Gott loben und preisen. Ich habe dann diesen Bibelvers genommen. Ich habe gesagt, diesen Mann knackst nur du, Gott. Diese Riegel, diese Burg, diese Festung, dieses Eiserne, das kannst nur du verändern. Ich kann es nicht verändern. Und er hat dann Kraft gegeben, da durchzustehen. Und ich habe einige Jahre an dieser Arbeitsstelle aushalten dürfen. Und dann hat Gott mich da rausnehmen dürfen. Gott zeigt dir, in welchem Bereich er hineinleuchten möchte, wo Gott in deinem Leben Veränderung haben möchte. Und jetzt werden wir noch praktischer. Wenn wir die Bibel gelesen haben und wir haben einen Bibelvers und man weiß etwas Gutes, Wahres, Hilfreiches, aber man lebt es nicht, dann sind wir keine Täter des Wortes. Wir wissen etwas Gutes zu tun und wir tun es nicht. Wir wissen, dass etwas wahr ist, aber wir sprechen es nicht aus. Wir wissen, dass wir jemandem Hilfestellung geben könnten, aber wir leben es nicht. Werte wie Barmherzigkeit, Geduld, Ehrlichkeit sind nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und sie sollen in unseren Entscheidungen und in unserem Verhalten sichtbar werden. Auch dann, wenn es unbequem wird.
Ja, guck mal, ich habe die Woche den Steffen und den seinen Kollegen, wie heißt das, weiß ich nicht mehr.
Super, du hast geholfen.
Ja, aber ich bin jetzt mal
ganz super, so muss das sein.
Der eine Kinder an der Straße, die weiß ich.
Super. Super, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Das hört sich gut an. Wir sollen missionarisch unterwegs sein, richtig? Evangelisieren ist nicht jedermanns Sache, aber missionarisch. Aber dabei sollen wir authentisch bleiben. Wenn wir unser Licht dann unter den Scheffel stellen, dann schämen wir uns für unseren Glauben. Wir haben Angst vor Reaktionen. Und wir schweigen. Wir leben so, dass niemand merkt, dass der Glaube eigentlich eine Rolle spielen sollte. Ganz praktisch würden wir sichtbar werden, wenn wir sagen, dass wir Hoffnung haben. In dieser Welt voll Hoffnungslosigkeit sind wir Christen, die Hoffnung vermitteln sollen. Wir können erklären, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen, warum wir sie treffen und wie wir sie treffen. Wir können durchaus sagen, dass wir beten und Gott um Weisheit bitten. Wir können ganz offen sagen, dass der Glaube eine Ressource ist. Mich haben oft Arbeitskollegen gefragt und gesagt, Birgit, du hast doch genauso Probleme wie wir. Ja, habe ich gesagt, die habe ich, aber ich habe Jesus an meiner Seite. Und er gibt mir Ratschläge und mit ihm zusammen gehe ich durch Situationen durch. Und dann wird's leichter. Sein Joch ist leicht und sein Joch ist sanft. Das Wort gibt Orientierung. Wir sollen Gottes Wort nicht ignorieren, wenn es herausfordert. Herausforderungen sind zum Beispiel Konflikte nicht einfach aussitzen, sondern Versöhnung suchen. Oft vermeiden wir Situationen und wir suchen nicht die Versöhnung. Nicht nur fragen, was bringt mir das, sondern was ist richtig. Und wir sollen nicht aus Angst handeln, sondern aus Vertrauen. Das Licht hilft uns, Wege zu erkennen, aber dann müssen wir sie auch gehen. Das Licht ist nicht zum Verstecken da, sondern zum Weiterleuchten. Menschen ermutigen mit einem Bibelwort, wenn sie es brauchen. Trost teilen, den man selbst aus dem Glauben erfahren hat, also aus seinem Leben erzählen. Menschen biblische Geschichten nahe bringen. Ihr glaubt gar nicht, wie wenig Menschen noch Geschichten aus der Bibel kennen. Wir sind immer wieder erstaunt, auch bei Rangers, wie wenig biblische Geschichte die Kinder, auch aus christlichen Familien, nicht mehr kennen. Im Alltag kleine geistliche Impulse setzen, nicht als Predigt, sondern als Angebot. Und unter den Scheffel etwas zu stellen, kann auch heißen, das Evangelium zu entschärfen, sodass es nicht mehr herausfordert. Gibt es da Situationen, wo wir sagen, Gott lässt schon die 5 Grade sein, wird schon nicht so eng sein. Oder wir betonen nur die angenehmen Teile. Wir betonen immer nur die Liebe Gottes. Aber dass Gott auch gerecht ist und dass seine Gerechtigkeit kommen wird, haben wir oft Probleme mit. Und die unbequemen Wahrheiten verschweigen wir oft. Ganz praktisch wäre es, Spannungen mal auszuhalten zwischen Anspruch und Gnade. Gott hat bestimmte Vorstellungen. Dazwischen ist ganz viel anderes. Zum Beispiel beim Thema fällt mir gerade ein, beten für Kranke. Wir sehen, dass der Mensch krank ist und er sagt, ach, ich habe schon 100-mal für mich beten lassen, aber Gott tut nichts. Und dann wirklich sagen, und komm, wir beten das 99. Mal zusammen. Gott will etwas tun, weil Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Er hat seine Zeitpunkte. Reinhard Bonnke ist irgendwann mal gefragt worden, als Hunderte von Menschen in einer Schlange vor ihm standen, und dann fragte man ihn, wo er die Kraft hernimmt, für diese ganzen Menschen so zu beten und wo der Glaube ist für all diese Menschen. Und er sagt, ich muss auch für den 100. noch genauso viel Glauben haben und Gebetskraft wie für den 1. Und das ist eine Herausforderung. Und da muss Gott einen hineinführen. Das war sein spezieller Auftrag. Dann ist es wichtig, nicht alles glatt zu bügeln. Es wird immer Unwegsamkeiten geben, wo wir nicht den Deckel drüber legen müssen, sagen, ach, wird schon gut. Nein, wir gehen durch Höhen und Tiefen. Und der Psalm 23 sagt, und wenn wir schon wandern im finstern Tal, wir fürchten kein Unglück. Sein Stecken und sein Stab trösten uns. Und wir dürfen Menschen zur Seite stehen, die gerade durch tiefste Tiefen gehen. Die Bibel sagt, freut euch mit den Freunden, aber trauert auch und weint mit den Weinenden. Wir müssen ehrlich mit dem Text umgehen, wenn wir ihn lesen, auch wenn er unbequem ist. Und jetzt komme ich schon zum Ende. Lass Gottes Wort in deinem Leben sichtbar werden. In Worten, Taten, Entscheidungen, Beziehungen, gewürzt mit ganz viel Mut. Ich rufe euch auf zur Authentizität. Seid authentisch. Steht zu dem, was ihr erlebt habt, mit Gott, was ihr gelesen habt. Seid mutig, seid klar, habt die nötige Liebe und Verantwortung. Mit all dem will Gott uns segnen. Ich habe hier ein Buch, das heißt 365 Mal Mut für Menschen mit kleinen und großen Sorgen. Wenn zum Beispiel jemand Entscheidungen treffen muss, dann frage ich mich immer, welchen Bibelvers soll ich denn jetzt nehmen? Geht euch das auch so? Wir können manchmal eine Konkordanz nehmen und dann geben wir da das Wort Entscheidung ein. Ich weiß nicht, ist in der Bibel Entscheidung? Nee, ist nicht. So, und dann gibt es so schlaue Bücher. Und hier steht bei Entscheidungen treffen. Was für ein Bibelvers gibt es da? Mal gucken. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Dann gibt es einen Bibelvers, der sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Dann steht in Sprüche 20, der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues Haar aber ist die Zierde der Alten. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Dann gibt's zum Thema Entscheidungen. Ich gebiete dir heute, den Herrn dein Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnung und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst und der Herr dein Gott dich segnet in das Land, in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Oder im Psalm 119, belebe mich durch deine Gerechtigkeit, lass über mich kommen deine Gnaden, Herr, dein Heil nach deiner Zusage, damit ich meinem Lästerer ein Wort antworten kann. Denn ich vertraue auf dein Wort. Entziehe meinem Mund das Wort der Wahrheit nicht allzu sehr, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht auf meinem Wort, Pfad. Nochmal, ich rufe uns auf, authentisch zu sein, mutig zu sein, klar zu sein, mit Liebe unterwegs zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Lass uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du etwas in uns in Bewegung setzen möchtest. Durch dich, Heiliger Geist, wurde diese Bibel...